Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gemeinschaft, all das wirft Donald Trump als Präsident der USA über den Haufen. Verbündete Länder feindet er an, Handelspartner werden erpresst. Macht Trump die Schutzmacht USA zum globalen Bösewicht? Darüber spreche ich heute mit Politologin Katrin Klüver-Ashbrook und wir reden darüber, was eine feindlich gesinnte USA für unsere Welt bedeutet. Frau Klüver-Ashbrook, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, ich freue mich, in Wien zu sein.
Trump baut die USA um, und zwar mit massiven Kürzungen im Sozialsystem, beim Umweltschutz, bei der Forschung. Und er führt eine Wirtschaftspolitik, bei der alle Expertinnen und Expertinnen sagen, das wird nicht lange gut gehen. Was würden Sie denn sagen, wie groß ist der Schaden bereits?
Gestern gerade kam ein Artikel im Journal Nature heraus und die haben sich wirklich nur mit den Kürzungen der Entwicklungshilfe beschäftigt. Aber ich finde, allein da sind die Zahlen schon verheerend. Also eine 80-jährige Umkehr der Rolle, die die USA allein für die Welt gespielt haben, wenn es um wirklich solche dramatischen Fragen geht wie Leben und Tod. Und da sagen neue Studien, 14 Millionen Menschen werden allein durch die Kürzungen in den US-Entwicklungshilfegeldern sterben, davon 4,5 Millionen Kinder. Also wenn ich an John F. Kennedy denke, dessen Intention es eben war, dass die USA sich kümmern sollte, besonders um die Bedürftigen und die Werte auch der USA, auch die verfassungsrechtlichen Werte im Übrigen, ne, das Recht der eigenen Bestimmtheit in die Welt tragen sollte, dann sind das doch ganz verheerende Zahlen. Das ist eine diametrale Umkehr zu dem, wie viele von sich aus, auch ich als Amerikanerin, Amerika immer empfunden haben.
Viele Expertinnen sagen, dass vor allem die Wirtschaftspolitik, die Zollpolitik langfristig Schaden anrichten wird in den USA. Merkt man das schon?
Also das Erstaunliche ist vielleicht, dass man es an den Zahlen noch nicht so stark merkt, aber man merkt es sehr stark unterschwellig. Ich komme gerade aus den USA, war 3 Wochen da. Man merkt es natürlich an den Preisen für ganz normale Konsumgüter, wenn Sie einmal Frühstück einkaufen im Supermarkt für die 4-köpfige Familie, also wirklich nur Frühstücksgüter, dann laufen Sie damit über $90 raus in einer Stadt wie Chicago. Also die Kerninflation, da merkt man es schon, es tickt nach oben. Aber wo man es zum Beispiel interessanter, weil sie jetzt auch anfängt zu merken, ist wirklich bei der Frage Arbeitsmarkt. Wie verhalten sich Unternehmen angesichts dessen, was noch kommen sollte? Und wir sehen, dass sie Investitionen zurückhalten. Dabei soll natürlich genau diese Idee sein in der Reindustrialisierung, dem goldenen Zeitalter, das Donald Trump vorschwebt. Soll sich das ja genau ändern. Es soll massive Investitionen geben. Die gibt es in ganz bestimmten Sektoren. Aber das zahlt sich nicht für die gesamte Wirtschaft aus. Und wir haben gesehen, dass ihm die Arbeitsmarktzahlen aus dem letzten Monat so stark nicht gefallen haben, dass er sich genötigt gefühlt hat, die Statistikerin, die die Arbeitsmarktzahlen zusammenstellt, auf die Straße zu stellen. Also Frau McEntire hat ihren Job verloren. Also er merkt schon, dass der Plan nicht aufgeht. Und wir sehen eben die Verunsicherung besonders in großen Sektoren, die für die USA wichtig sind. Also der Agrarsektor hat gerade ganz große Probleme. Ähnlich im Übrigen wie in der ersten Amtszeit. Im Agrarsektor wird schon wieder mit Subventionen gearbeitet. Also es gibt überall sektorunterschiedliche Verschiedenheiten, aber tatsächlich ist es so, dass wegen der Zollunsicherheiten große amerikanische Firmen ihre Investitionen zurückgehalten haben oder sogenannte Hamsterkäufe geleistet haben. Und das heißt, es schlägt sich noch nicht ganz stark in Wellenbewegungen in den Zahlen aus. Aber wenn man da ist, merkt man sehr stark, es ist so ein dunkler Undercurrent, würde man vielleicht sagen. Man hat das Gefühl, die Wirtschaft, aber eben auch die Menschen warten mit einer Horrorversteinerung darauf, dass es noch schlimmer kommt. Und wie gesagt, die ersten Bewegungen, die wir sehen, die zeichnen das auch ab.
Wo es ganz dramatische Veränderungen bereits gibt und auch sichtbar gibt, das ist der Bereich der Einwanderung. Die USA sind das Land der Einwanderer und Einwanderinnen. Die gesamte Gesellschaft basiert eigentlich darauf und auch der Arbeits- und Lebensethos, würde ich sagen. Heute werden Migrantinnen, die keine Aufenthaltsberechtigung haben, von der Straße gezerrt. Sie werden massenhaft abgeführt in andere Länder, teilweise von maskierten Männern, die sich gar nicht ausweisen. Das alles sieht sehr, sehr dramatisch aus, was wir im Fernsehen mitbekommen. Was sagt uns denn dieses Vorgehen über Trumps Intention? Was ist sein Ziel?
Ja, das Interessante ist, dass Sie Donald Trump gefragt haben. Diese Intention, die geht weit über Donald Trump hinaus. Das ist ein systemischer Ansatz, den gesamten Gedanken der USA neu zu fassen. Auch im Übrigen die Kerngedanken der amerikanischen Verfassung. Wir denken nochmal daran, dass vor fast 250 Jahren, nächstes Jahr, feiert die USA den Geburtstag, die Unabhängigkeitserklärung, dass in dieser Erklärung das erste Mal die Idee entstand, dass es Bürger gebe, dass man nicht vom König abhängig sei und dass man seine eigenen Rechte auf Verwirklichung hätte. Später im 14. Amendment steht drin, dass wenn man in Amerika geboren ist, man Amerikaner ist. Also, dass man ein Recht hat, die Ideen der Aufklärung, die dann in der amerikanischen Verfassung ihren Boden gefunden haben, dass man sich durch ein Bekenntnis dazu, also auch die Annahme schlussendlich einer amerikanischen Staatsbürgerschaft, dass man sich damit die grundsätzlichen Rechte, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, dass man das verwirklichen kann. Das ist die Idee, ne? Unsere Träume, immer die vom Tellerwischer zum Millionär, so diese amerikanischen Ideen. Man nennt das den American Creed. Jetzt geht es aber darum, in einer viel erweiterten Bewegung, national-konservativ, ethno-nationalistisch, diese Konzepte zurückzudrehen. Die äußern sich natürlich ganz klar und ganz stark auf der amerikanischen Straße. Sie haben es eingangs angesprochen, der Etat für ICE, also die Deportationspolizei, können wir jetzt ja fast schon sagen, die Immigrationsbehörde theoretisch, ist jetzt höher als der jährliche Haushalt des ganzen italienischen Bundesheeres. Das muss man mal so sehen. Also da wird ein Militär nach innen geschaffen, da wird rekrutiert, wie man sich das nicht vorstellen kann. Die Neurekruten müssen keinen College-Abschluss mehr nachweisen, ihnen werden alle möglichen Schulden vergeben. Also sie werden wirklich stark angetrieben. Aber die Idee, die dahinter steckt, hat man gehört bei einer Rede, die J.D. Vance vor einigen Wochen am Claremont-Institut gehalten hat. Und dort wird genau wie in der Rede übrigens auf der Münchner Sicherheitskonferenz orwellianisch Konzepte von Demokratie, von Nation, von Nationalstaat so verdreht, dass schlussendlich herauskommt, dass er sagt, Menschen, Amerikaner, die ihre Vergangenheit, ihre eigene Geschichte, Familiengeschichte auf den Bürgerkrieg zurück verbinden können, haben quasi eine größere Daseinsberechtigung in Amerika als solche, die mit einer amerikanischen Geschichte hadern, die mit bestimmten Entwicklungen in der amerikanischen Geschichte hadern. Und so greifen diese Dinge wieder in den Kulturkrieg gegen die sogenannte anstößige Kunst, die es in den Smithsonian Museen und anderswo zu finden geben mag. Also allein das Wort erinnert eben schon auch besonders an die deutsche Geschichte. Aber eben auch der erweiterte Kulturkampf im One Big Beautiful Bill sind eben auch Provisos, die öffentliche Bildung anzugehen, in dem ganz stark religiöse Institutionen gefördert werden. Also hier befindet sich so viel in Bewegung. Da ist nur ein kleiner Teil auf Donald Trumps Ideen gewachsen, wenn man so möchte. Er hat, als er noch in New York großer Real Estate-Zar war, einmal eine großflächige Anzeige gesponsert, um quasi 5 Afroamerikaner im Central Park zu diskreditieren bzw. sie einer Straftat zu beschuldigen, derer sie dann schlussendlich freigesprochen worden sind. Also so ethno-nationale Motive, die ihn immer bewegt haben. Er hat sich in Mar-a-Lago mit dem Neofaschisten Nick Fuentes getroffen. Also da ist auch einiges dabei. Aber hier schwingen ganz andere neue christlich-ethno-national-weiße Ideen mit. Auch im Übrigen bei der Entscheidung, die Wahldistrikte in Texas neu zuzuschneiden. Faktisch ist es jetzt so, mit den neu zugeschnittenen Distrikten in Texas, dass die Stimme eines Hispanic American nur ein Drittel so viel wert sein wird im Sinne der Repräsentanz in Washington. Und die Stimme eines Afroamerikaners nur ein Fünftel so viel wert sein wird wie die eines weißen Texaners in diesen Distrikten. Hier ist etwas ganz Grundsätzliches in Bewegung gekommen, was viel gefährlicher ist für das grundsätzliche Konzept dessen, was Amerika, wie Sie es beschrieben haben im Mythos, was das darstellt.
Sie haben gesagt, diese Idee ist größer, dieser Umbau als Donald Trump. Von wem wird denn da noch angestoßen?
Ja, viele Vordenker gibt es. Es gibt die quasi proto-intellektuellen Vordenker. Das sind Leute wie Yoram Hosni, ein israelischer Amerikaner, der diese national-konservativen Ideen weiterdenkt. Es gibt natürlich immer die stark weiß-christlich-nationalistische Bewegung, die schon Ronald Reagan damals zum Wahlsieg verholfen hat, die aber über die letzten Jahre sehr stark geworden ist, besonders als Bindeglied in der Trumpschen Koalition. Dann gibt es die Figuren aus der Heritage Foundation und das Claremont-Institut, habe ich schon angesprochen. Die empfinden sich als die intellektuellen Vordenker dieser Umdrehungen. Aber es ist nochmal ganz wichtig, das auch im Sprachlichen zu lesen. Denn da werden Begriffe so umgedreht und so umgedacht. Ich empfinde das als tief anti-amerikanisch tatsächlich, weil hier wirklich mit Begrifflichkeiten gearbeitet wird. Genau wie wir es in München gesehen haben im Übrigen. Ja, also, dass die Europäer die Antidemokraten seien. Dabei berufen wir uns auf Verbesserungen, die wir faktisch geleistet haben in unserer eigenen Verfassung in Deutschland, wo wir gesagt haben, die Menschenwürde ist unantastbar und daraufhin natürlich Dinge laufen lassen in unserer Rechtssicherheit, die dann zum Beispiel Äußerungen einer AfD strafbar machen. Also, ne, weil da Menschen verunglimpft werden. Und der Schutz des Einzelnen, das wird jetzt überall semantisch anders gedacht. Es wird eine neue Wertigkeit zwischen Amerikanern hergestellt, politisch, aber eben auch im Sinne des Gemeinschaftsgedankens. Und das finde ich, ich habe mich gerade sehr intensiv mit der amerikanischen Verfassung beschäftigt, weil ich gerade ein Buch schreibe darüber zum 250. Geburtstag meines zweiten Heimatlandes. Das empfinde ich wirklich als profund antiamerikanisch, weil das nicht die Intention der Vorväter waren, auch wenn die Vorväter damals alles weiße Amerikaner waren.
Weil Sie gesagt haben, man sollte sehr genau auf die Semantik achten. Mir fällt auf, in der Sprache von Donald Trump und seinen Anhängern, dass im Prinzip alles umgedreht wird.
Ja.
Also es wird die Redefreiheit eigentlich zur Zensur.
Genau.
Es wird die Verteidigung zu einem Angriff.
Genau.
Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und es wird auch Demokratie zu einer Autokratie in dem Sinne. Da fällt auf, dass Donald Trump ja nicht nur den kulturellen Umbau anstrebt, sondern auch den rechtsstaatlichen Umbau. Die Gerichte werden mit Loyalisten besetzt. Medien werden in Form von Slap-Klagen und von Klagsandrohungen der Knebel angelegt. Wird damit versucht, eine Art Opposition kaltzustellen?
Absolut. Und sie vor allen Dingen mit Reizüberflutung kaltzustellen, leise zu machen. Wir haben es jetzt fast in jeder Branche gesehen. Also der Frontalangriff im Übrigen auch auf Anwaltskanzleien, also nicht nur auf die großjuristische Ebene. Und da hilft, und das ist eben das, was wir nochmal sehen müssen, da hilft auch der oberste Gerichtshof. Die Entscheidung, da ging es im Übrigen auch um das Staatsbürgerschaftsrecht, das Ende Juni so darzustellen, dass unterste Gerichtsbarkeiten quasi einen Maulkorb bekommen, beziehungsweise dass sich in der Verhandlung, der schlussendlichen Verhandlung, gegebenenfalls ein Präsident über District Courts, also über Gerichtsbarkeiten aus einer niedrigeren juristischen Ebene hinwegsetzen kann. Denn das ist ja faktisch das gewesen, was Donald Trump jetzt noch behindert oder zum Beispiel in wirklich schwierigen Fällen. Wir haben über die Deportation gesprochen, in dem Fall von Kilmer Abrego Garcia, der eben in das schwierige Gefängnis in El Salvador, Secot, gebracht worden ist, dort zurückgeholt worden ist. Das haben alles untere Gerichte erwirkt. Die sind natürlich im Übrigen sehr überfordert mit der Fülle der Executive Orders und Entscheidungen und rechtlichen Überschreitungen, die aus dem Weißen Haus kommen, weil die einfach dann versucht werden und sie werden einfach sofort umgesetzt von einem komplett hörigen Kabinett und einer administrativen, bürokratischen Ebene, die eben über die Doge-Reformen verschlankt und auf Linie gebracht worden ist. Alles im Übrigen Pläne der Heritage Foundation. Es wird versucht, den juristischen Raum zu überrollen in der Geschwindigkeit der Entscheidungsfülle. Dann versucht das oberste Gericht Einfluss zu nehmen darauf, was untere Gerichtsbarkeiten entscheiden können oder nicht, beziehungsweise wie sie in der Tat noch die Exekutivmacht beschneiden können. Aber das oberste Gerichtshof wirkt eigentlich nicht mehr tatsächlich als einer der sogenannten Guardrails, also die quasi im Sinne der amerikanischen Checks and Balances die Macht des Präsidenten kontrollieren. Der Kongress sowieso nicht mehr, denn der Kongress ist in der Tat hörig gemacht worden, auch im Übrigen durch politische Drangsalierung, physische Drangsalierung, auch da ganz viele schwierige Dinge, die dort gelaufen sind, aber die den Kontrollapparat ausschalten. Und dem Kongress sind die Finanzierungsoptionen für bestimmte Dinge. Wir haben Medien angesprochen, also gerade was das öffentlich-rechtliche Medium angeht. Da sind Gelder wieder entzogen worden, die schon zugesprochen worden sind. Und umgekehrt natürlich dort, wo kommerzielle Interessen im Spiel sind. Überall dort, wo eine Regierung den Daumen an die Waage legen kann, um zwei Dinge zu erreichen, ideologische Ziele und Machtdemonstrationen, wird das immer gemacht. Und vor zwei Tagen hatten wir wieder die Diskussion, Situation, als die Umfrageergebnisse Donald Trump nicht gepasst haben, den FCC-Beauftragten, also der die Medienlizenzen vergibt, nochmal zu prüfen, ob er nicht die Lizenzen der größten proto-öffentlichen NBC, CBS sind keine öffentlichen Sender, aber deren Lizenzen zu entziehen auf der Tatsache, dass ihm seine Umfragewerte dort nicht gefallen haben. Also das ist schon ganz offensichtlich eine Übergriffigkeit und eine Überhöhung der Person selbst. Es wird alles im Apparat gemacht, also anders als in anderen Diktaturen. Es wird mit den Instrumenten der Macht, die es gibt, die werden umgedacht, die werden entwertet oder sie werden eben für ideologische Prozesse genutzt. Und das, was wir vermeintlich immer geschätzt haben an der amerikanischen Demokratie, nämlich das Selbstregulatorische durch die starken Kontrollinstanzen, die sind ausgelöscht.
Mhm. Donald Trump skandiert ja Make America Great Again. Angenommen, er kann jetzt wirklich ungehindert weiterregieren die nächsten Jahre. Seine Amtszeit dauert ja 4 Jahre. Was wird denn Amerika sein, wenn er mit seinem Projekt am Ende ist?
Ich glaube, das ist die quintessentielle Frage. Weil tatsächlich, wenn Sie die 920 plus Seiten der Heritage Foundation lesen, dann wird das überhaupt nicht klar. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem derzeit.
Sie reden vom Project 2025.
Ja, Project 2025 war das, Sie nennen es Mandat für Führungskapazität, Mandate for Leadership, ein großes Teilprojekt der Heritage Foundation. Das haben Sie übrigens auch für Reagan gemacht. Im Grunde genommen für jede konservative Regierung, nur Reagan und Trump haben das Angebot angenommen. Und da wird das ganz deutlich gemacht, jedes Kapitel, und es geht wirklich durch alle Institutionen, alle Teile der Bürokratie, ist die Ansage Zerstörung. Es kommt bei keinem Kapitel was heraus, wie der Wiederaufbau aussehen soll. Und auch das ist eben in den verschiedenen Bereichen, die jetzt ausgehöhlt, verändert, entkernt werden, wird nicht deutlich, wie zum Beispiel daraus eben diese berühmte Gilded Age entstehen soll, also ein wirtschaftlicher Aufschwung, der auf Reindustrialisierung setzt. Wenn Sie aufs Twitter-Konto des Arbeitsministeriums gehen, dann sehen Sie da, ja, wie soll ich es beschreiben, eine Bildsprache, die sich auch aus anderen Diktaturen hätte speisen können. Weiße junge Männer mit gestählten, knackigen Oberarmen. Und dann drunter steht, unsere Nation braucht dich. Das soll Anwerbung sein für neue Ausbildungsprogramme. Aber es ist überhaupt nicht klar, wie die geartet sein sollen. Die Deals, die mit den Universitäten gemacht worden sind, zum Teil, die zielen darauf ab, dass diese Universitäten mehr in Ausbildungsprogramme lokal investieren. Das ist aber eigentlich nicht die Aufgabe einer tertiären Bildungseinrichtung. Also wie das alles aussehen soll, ist völlig unklar. Und Tatsache ist, dass in diesen Momenten der Zollpolitik, da haben wir schon drüber geredet, Investitionen in neue Arbeitsbereiche, also neue Herstellungsplans, also wirklich auch Fabriken, kaum läuft, beziehungsweise da eben auch ganz oft bei Industriezweigen, die das möchten. Und auch da nochmal legt er immer den dicken Daumen auf die Waage, wenn wir uns anschauen, den Golden Share bei Japan Steel, der Nvidia, der vermeintliche Nvidia-Deal, Intel auch, aber Nvidia, also Nvidia hat einen leicht anderen Deal.
Nvidia soll jetzt 15% vom Profit abgeben, den man holt, wenn man an Chinesen exportiert.
Genau, also auch das kennen wir im Übrigen aus, apropos China, kennen wir im Übrigen aus staatsgesteuerten Wirtschaftssystemen. Das ist ein diametraler Bruch mit der freien Idee des amerikanischen Kapitalismus. Also überall mischt der Staat mit, verbietet umgekehrt natürlich nachhaltige Energiegenerierung, will aber auf der anderen Seite wahnsinnige Energieflächen eröffnen, um die KI-Revolution, die im Übrigen komplett unreguliert sein soll, und die KI, die entsteht, darf aber nichts Böses über Donald Trump sagen. Das steht in den neuen Guidelines drin. Also diese Dinge passen einfach rechnerisch und praktisch nicht zusammen. Wenn Sie die Stahlindustrie, jetzt haben wir ja wahnsinnige Stahlzölle, nehmen. Erstes Mal ist die Stahlindustrie kein wahnsinnig im Sinne von Manpower produzierendes Gewerbe. Also damit bringen Sie keine wahnsinnigen neuen Arbeitsplätze. In der ersten Amtszeit war es so, es wurden 6.000 neue Arbeitsplätze kreiert. Die mussten aber wiederum dann die stahlverarbeitende Industrie pro Job mit $650.000 quersubventionieren. Also das ist keine Marktlogik. Es ist auch keine marktkapitalistische Logik, wie wir sie aus den deregulierten Zeiten der amerikanischen Wirtschaft 80er, 90er, also Reagan, Clinton, kennen würden, wo wir das vielleicht noch nachvollziehen könnten. Also es wird jedenfalls nicht deutlich, wie das, was Donald Trump immer verspricht als Projekt, aus diesen politischen Entscheidungen entstehen könnte. Stattdessen wird immer nur diese Zerstörungswut wahrgenommen. Und nun, die Rechtsnationalen würden einem dann sagen, ja, es muss erst zerstört werden, bevor wieder aufgebaut werden kann. Aber der Plan der Populisten, im Übrigen überall große Wählergruppen in Angst und Wut und Rage zu behalten, damit bei der nächsten Wahl das Kreuzchen stimmt. Es ist die Frage, wie lange das gut gehen wird, wenn die Effekte sich in der Tat in keiner Weise schnell einstellen. Die Zwischenwahlen sind 2026. Es wird, haben wir schon besprochen, viel am Wahlrecht gedreht. Vielleicht wird es auch keine saubere Wahl mehr, aus unterschiedlichen Gründen. Und man merkt, dass das vielleicht fast schon ein Signal ist, dass es nicht funktioniert. Nur mit Manipulation kommt diese Partei, kommt ein Donald Trump weiter. Und die, die jetzt schon, im Übrigen, wir haben alle die Hüte gesehen, Lindsey Graham hatte neulich einen an, als es um die möglichen Sanktionen gegenüber Russland ging, Trump 2028. Auch das steht weiterhin zumindest als Drohkulisse im Raum. Also da kündigen sich Dinge an, die in der Tat vielleicht möglich wären, angesichts der Tatsache, dass er auf der Basis seiner Popularitätswerte zurzeit und dessen, was eben nicht sich aufbaut, Amerikaner eigentlich, wenn sie Bilanz ziehen, sich ganz anders entscheiden müssten.
Wenn Sie es benennen müssten, was erleben wir denn gerade? Welche Staatsform wird da aufgebaut? Viele sagen, es ist Faschismus, andere sagen, es ist Nationalismus. Wie würden Sie es benennen?
Also wenn Sie Jason Stanley, meinem sehr geschätzten Kollegen von der Yale-Universität, der im Übrigen nicht mehr in New Haven wohnt, sondern in Toronto inzwischen, um dort weiter zu forschen und zu schreiben. Wenn Sie seinem relativ simplen Muster folgen, also erst der Aufbau eines neuen Narrativs, eines neuen Mythos, einer Erzählung, da sind wir bei Make America Great Again. Unklar, worauf sich das again bezieht, aber ne, die Umdichtung eines Narrativs, wo die dunklen Punkte der amerikanischen Geschichte alle rausfallen, also Sklaverei, Bürgerrechtsbewegung und ne, also all diese Dinge, die sich Amerika und dann schlussendlich die Rechte, die sie sich erarbeitet haben, all das fällt raus, die Diversität fällt raus. Wenn Sie das nehmen, dann eine starke Verortung in dieser Law-and-Order-Dynamik, also erstmal, dass sie Notstände auslösen. Zollpolitik ist das erste gewesen, dann Notstände vermeintlich in allen Großstädten, allen progressiv-liberal regierten Großstädten der USA mit Plänen, das noch zu erweitern, also die Staaten zu drangsalieren.
Überall wird Militär gezeigt, Militärpräsenz, ja, die Leute werden darauf eingestimmt, dass es normal wird, dass das Militär auf der Straße ist?
Also erfundene Probleme, die dann mit Law and Order Stärke gelöst werden, auch das Teil einer faschistoiden Entwicklung. Also wenn man dem Strickmuster weiter folgt, dann ist das schon Faschismus. Die Differenz ist vielleicht zu dem, was wir aus der deutschen Geschichte kennen, aber eben auch zum Teil aus den Entwicklungen in Europa, wo ganz klar Autoritarismus entstanden ist. Also Ungarn ist das Paradebeispiel, aber eben auch Polen, wo wir sehen, wie schwierig sich bestimmte Dinge dann zurückdrehen lassen, wie schwierig es ist, dann wieder in eine reine Demokratie zu kommen. Ist das natürlich mit den Institutionen gearbeitet werden, die ausgehöhlt werden, die manipuliert werden, die für diese Zwecke manipuliert werden. Und das ist aus dem, wie wir klassisch über modernen Faschismus nachdenken, nur zum Teil so gewesen. Also da wurden dann einfach bestimmte Sachen abgebaut, komplett verändert, neu aufgebaut. Hier wird im System gearbeitet, aber um die gleichen Effekte zu erzeugen. Und die Argumentation auf der rechten Seite ist, die Verfassung sagt ja in Artikel 2, ne, der Präsident ist die ausführende Gewalt. Hm. Die Verfassungsväter, und da sind sich eigentlich alle amerikanischen Historiker mit Rang und Namen einig, die haben natürlich sehr wohl vorgesehen, dass da die Macht reguliert und eingeschränkt wird. Und übrigens der letzte Teil von Article 2 natürlich das Impeachment-Verfahren. Aber es wird argumentiert, das wäre vielleicht ein Fehler der Verfassung gewesen, aber er sei jetzt entsprechend so auszunutzen. Und die, die das glauben, die glauben an eine Überhöhung des Präsidenten. Und das sind dann im Übrigen andere Teile einer sehr interessant gemischten und zum Teil eben auch sehr finanzstarken Koalition. Da sind dann die Peter Thiels und die Curtis Yarvins auch dabei. Die wollen umgekehrt, dass dann schlussendlich daraus entsteht ein Techno-Oligarchenstaat. Es ist nicht mal so sehr, dass sie dann überall alles steuern, aber die Tatsache, dass jetzt über Doge sie einen Überwachungsstaat innerhalb der USA haben. Vorgestern kam die Meldung, wie viele Sozialversicherungsnummern die amerikanische Regierung jetzt zusammenziehen kann und auseinandernehmen kann. Das ist eine gigantische Zahl, die ähnelt dem ostdeutschen Bespitzelungssystem, aber halt alles technologisch hochgejackt und neu kombinierbar, sodass sie einzelne Leute isolieren können, weiß ich nicht, vielleicht in Zukunft verschwinden lassen können, Wir sehen es überall auf Amerikas Straßen jetzt schon. Also es werden eben auch neue Tools, wenn man so möchte, instrumentalisiert, um diesen Umbau nach innen zu beschleunigen. Und grundsätzlich ist es so, die Strategen dieser Bewegung haben aufgesetzt auf Vernachlässigungen in der Demokratie, über Normübertretungen, die Donald Trump natürlich in der ersten Amtszeit immer wieder geleistet hat, für die es keinen Rückruder, keinen Rückschlag gab. Und erst den Abbau der Normen, dann die Schwächung der Gesetze oder der Funktionalität von Gesetzen und schlussendlich natürlich die Aushebelung der gesamten Verfassungsargumentation. Das ging erst ganz langsam, so viel davon kündigte sich über 30 Jahre an und jetzt geht es eben sehr schnell. Und ich glaube, für uns ist das eben der entsprechende Weckruf zu sagen, in welcher Phase dieses Pendels sind wir eigentlich im Abbau der liberalen Demokratie und wo können wir da noch einschreiten.
Und so wird der Präsident zum König, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist die Intention, glaube ich, von Donald Trump selbst. Man schaue sich sein vergoldetes Oval Office an. Hm. Ich glaube, das fände er ganz charmant. Hm. Und darüber spricht er im Übrigen auch die letzten paar Tage. Hat er immer gesagt, er spielt auch immer mit dem Wort des Diktators. Ne? Also jetzt über die letzten 48 Stunden, während wir hier sprechen an einem Mittwoch, ich glaube Montag, hat er gesagt, ja, Leute sagen über mich, ich bin ein Diktator, aber ich räume einfach nur auf den Straßen auf. Und wenn das dann dazu führt, dass die Straßen aufgeführt sind, dann nehme ich auch diese Idee an. Also er spielt, genau wie Sie es eingangs gesagt haben. Er spielt mit diesen Bildern, er spielt mit diesen Begriffen. Es wäre ihm vielleicht gar nicht so unangenehm. Mhm.
Donald Trump sagt nicht nur, Amerika soll wieder großartig werden, wieder großartig für vielleicht weiße Männer in den 50ern. Er will auch America first. Er will, dass Amerika zuerst kommt. Was heißt denn das für den Rest der Welt?
Ich glaube, diese Frage sind wir ungewillt bislang offen und mit der nötigen Ehrlichkeit zu beantworten. Was bislang geschieht, und Sabine Weyand, die Zentralverhandlerin, würde man fast sagen, oder die zentrale Schaltstelle der Kommission, wenn es um Handelsverhandlungen geht, die sagte auch jetzt kürzlich beim Europäischen Forum Altbach, das waren keine Verhandlungen. Wir haben dort den Tribut gezahlt, um uns in der Weltwirtschaft nach vorne für den Moment jedenfalls, das hat sie nicht gesagt, das würde ich dazu sagen, abzusichern. Und auch der Besuch, den ich im Übrigen diplomatisch sehr gut orchestriert fand, der europäischen Staats- und Regierungschefs mit Wladimir Zelensky im Weißen Haus. Auch da diese erste Runde, wo es sehr viel um Dank ging und Danksagungen. Und
man muss Trump den Hof machen.
Ja, aber das finde ich schwierig, weil für mich stellt sich die Frage, wer, welcher europäische Staats- und Regierungschef oder Staats- und Regierungschefs eines demokratischen Staates würde an dem offiziellen Moment des Kipppunktes in den USA und nach vielen, vielen Maßen sind wir eigentlich schon da, eine Rede halten, wie es damals Franklin Delano Roosevelt 1941 getan hat, als es darum ging, demokratische Staaten mit Waffen, mit Industrieproduktion zu unterstützen, gegen Hitler vorzugehen und 1943 die Idee der vier Freiheiten, die Amerika in der Welt zu beschützen habe. Wer hält eigentlich die Rede, die dann ganz Europa, alle demokratischen anderen Länder, Südkorea, der Staatschef war gerade da, Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, Indien vielleicht noch, Teile vielleicht sogar der BRICS, die visionär sagt, so, wir haben jetzt eine ganz andere Situation und müssen wir uns anders abschotten, anders verhalten, anders über andere Maßnahmen nachdenken. Und das traut sich in unserem Kontext keiner. Zum Teil natürlich, weil die Abhängigkeiten wirtschaftlich, strukturell, sicherheitspolitisch, siehe Ukraine, so groß, so hoch sind, wie sie weiterhin sind. Und weil vielen europäischen Staats- und Regierungschefs, glaube ich, klar ist, dass sie diese auch so schnell nicht reduziert bekommen. Und das ist eine unglaublich tiefe moralische Zwickmühle für Europäer, weil natürlich auch in dem Moment, wo unsere liberalen Demokratien in der Glaubwürdigkeitskrise stecken. Wir haben im September in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, eine Landtagswahl, wo es sehr wohl sein kann, dass die Bundesrepublik Deutschland das erste Mal einen AfD-Ministerpräsidenten hat. Und dann ist eben die Frage, wenn wir unsere eigenen demokratischen Argumente zu Hause nicht gewinnen, wenn wir nicht mehr gewinnen können auf der Basis von Konsensprinzipien, von Mehrheitsprinzipien, die dann aufgehen in Konsens, wo verhandelte Politik nicht mehr im Herzen des Verständnisses der eigenen Demokratie steht, wo wir nicht mehr über unsere eigene Verfassung ausdrücken, aussagekräftig sind. All diese Dinge. Wir machen uns selber angreifbar und verlieren auch die Glaubwürdigkeit. Und da geht es ja auch darum, wie macht man das dann im globalen Konstrukt? Also welche Wertigkeit haben denn dann noch unsere internationalen Institutionen, ja, die wir auf der Basis von Rechtsprinzipien, die tatsächlich aus den USA kamen oder Ideen, die wir vergemeinschaftet haben, die wir gebaut haben. Der ganze Bretton Woods-Konsens, die ganzen Institutionen. Was machen wir damit und sind wir eigentlich dazu bereit, nicht nur die Kosten für diese Institutionen zu tragen, sondern sie grundsätzlich zu reformieren, sie in die Neuzeit zu tragen, eine politische Kreativität an den Tag zu legen. Das sehe ich nirgendwo. Ich sehe Politiker, die im Tagesgeschäft leiden in einer Situation natürlich, wo wir einen Angriffskrieg inmitten Europas haben, die auch ermüdet sind über diese dauernde Überlastung der Anforderungen. Und ich sehe eben nicht die Führungsperspektive, diese Dinge mit Klarheit zu benennen, aber dann vor allen Dingen auch mit Optionen zu kommen, wie Europa, wie andere demokratischen Staaten sich dann wirklich organisieren könnten, um über den Atlantik Stoppschilder aufzubauen, die deutlich machen, dass es hier eine Abgrenzung geben muss.
Es gibt niemanden, der Donald Trump hier in die Schranken weisen würde.
Und damit spielt er. Das ist fundamental das, was die Bewegung um Donald Trump, die jetzt eben eine trumpistische, aber eben vor allen Dingen auch eine speziell rechtsnationalistische ist, wie wir sie in der ersten Trump-Amtszeit nicht hatten, genau mit diesen Gewissheiten. Wenn diese Bewegung eine Sache gelernt hat, seid experimentell, versucht mal was, geht anderswo in die Fläche, guckt mal was, now see what sticks, sagen wir im Amerikanischen. Und genau das hat diese Bewegung und die Köpfe davon, Russell Vought, der bei der Heritage Foundation war und jetzt die Schlüsselstelle des Office of Management and Budget leitet, also den Kongress faktisch lenkt für den Präsidenten. Steve Miller, der die ganze Migrationspolitik, das haben die alle gelernt aus diesen vier Oppositionsjahren. Sie sind mit bestimmten Dingen um und vor dem 6. Januar nicht durchgekommen. Sie sind mit der großen Lüge in Summe nicht durchgekommen. Aber jetzt haben sie die Schergen des 6. Januars wieder aufs ganze Land entlassen. Die Proud Boys sind so subkutan gut organisiert wie eine Terrororganisation, wie ISIS es sich nur hätte erträumen können. Also all diese Dinge haben sie experimentell angesteuert und haben geschaut, wie entwickeln die Dinge sich. Und sie entwickeln sich in Summe für deren Absichten in positiver Art. Und wir, die im Demokratischen arbeiten, wo eigentlich alles offen sein müsste, alles möglich sein müsste, wo wir genau experimentell und innovativ arbeiten können müssten, wir sitzen auf den Händen.
Interessant ist, dass Donald Trump bei seinem America First Plan man das Gefühl hat, dass er das um jeden Preis haben möchte, dass er auf nichts Rücksicht nimmt und jeden Schaden in Kauf nimmt. Expertinnen und Experten im Bereich Wirtschaft sagen, diese Zollpolitik kann nicht gut gehen auf Dauer. Sie wird zu einer Rezession vielleicht führen. Warum macht Donald Trump das?
Ich glaube, das Erste ist, dass er an seine eigene Machtrolle glaubt. Also wir haben schon besprochen, er versteht sich als protoköniglich. Vielleicht hat er eben auch, das merkt man immer in der sprachlichen Selbstüberhöhung. Man würde meinen, ein Mann, der 6-mal bankrott gegangen ist, der dann immer überall das System ausgenutzt hat, um ihn wieder aus dem Dreck zu holen, dass er irgendwann erkennt, dass es da eine Endlinie gibt oder dass es nicht immer gut ausgeht. Und bislang greift er da in der Tat noch nach Strohhalmen, besonders die Tatsache, dass er Fed-Chef Jerome Powell die ganze Zeit öffentlich bedrängt und ihn versucht bloßzustellen, also die Unabhängigkeit von Kerninstitutionen, also die letzten quasi Schrankeninstitutionen noch zurückzunehmen. Er meint, dass er mit anderen Narrativen und anderen Bildern und Ablenkungsmanövern in Summe weiterhin Amerika in Schach halten könnte, weil natürlich über 30 Jahre lang gerade eine ländliche Bevölkerung, deren Wählerstimmen er stark braucht, über Angst und Wut und Demotivation, er die so zusammengehalten hat und neue, und das ist ja übrigens das, was Donald Trump in der Tat geschafft hat, er hat neue Wählergruppen erschlossen, die noch verärgerter waren und noch abgehängter. Aber das wird nicht funktionieren, wenn gar nichts mehr da ist. Eigentlich ist er natürlich verfassungsrechtlich gesehen ein lame duck president. Also die Zeit läuft eigentlich schon rückwärts. Für ihn muss, für sein eigenes Überleben, und das ist im Übrigen alles, was für Donald Trump zählt, seine eigene juristische Unversehrtheit, die mögliche Bereicherung seiner Familie. Und da gibt es wirklich erstaunliche Zahlen dessen, was besonders die ältesten Söhne quasi für die Trump-Familie jetzt eingefahren haben, besonders mit Deals im Nahen Osten, aber eben auch die Investitionsdeals für die Energietrassen im Süden der USA oder der schöne Jet, den die Kataris Donald Trump geschenkt haben. Also da ist ganz viel, im Englischen nennt man das Grift. Ich suche immer noch nach dem passenden deutschen Wort, dass es irgendwie nochmal deutlich macht, welche, ja, wie menschenverachtend das auch irgendwie ist oder die Häme, die damit schwingt.
Viel Gier ist dabei.
Ja, genau. Diese Dinge möchte er gerne für sich verbinden und dann möchte er eigentlich raus sein. Aber das System, was dahinter steht, die wollen eben viel mehr. Die wollen eben diese Idee, diese Zerstörungswut, also Amerika erst ne, herunterzureißen und dann irgendwie wieder aufzubauen. Aber in der Zwischenzeit, und das ist eben der Punkt, die einzigen Teile, die eben noch wirklich entgegentreten, das sind die Bundesstaaten. Und wenn mich ständig Leute in der ersten Trump-Amtszeit gefragt haben, ja, das kommt jetzt der amerikanische Bürgerkrieg, da habe ich gesagt, nee, der kommt nicht. Und wenn, dann kommt er erst jetzt. Also sezessive Energien, dass Bundesstaaten, die jetzt so drangsaliert werden und übermilitarisiert werden durch Donald Trump, der dann sagt, ich kürze euch die nationalen Bezüge, die wir quasi rücküberweisen an die Staaten. Wenn die Bundesstaaten, ein Bundesstaat wie Kalifornien, rechnerisch die viertgrößte Volkswirtschaft, also wenn wir alle nationalen Grenzen da auflösen, könnte nicht Kalifornien sagen, dann behalten wir eben unsere Steuergelder zurück oder Illinois oder andere, Massachusetts, Biotechnologie, Hochburg ganz Amerikas. Was passiert denn dann? 11 Gouverneure klagen schon gegen die Zollpolitik, versuchen mit den angrenzenden kanadischen Ländern oder angrenzenden Bundesstaaten, die an Mexiko grenzen, neue Deals zu schlagen, um quasi ihre Bevölkerung zu schützen. Entsteht da sowas wieder wie Vertrauen in Regierung, wenn sich Gouverneure schützend vor ihre Bevölkerung stellen? Gerade heute Morgen gab es einen großen Beitrag, wie mehrere Bundesstaaten im Nordosten der USA sich gegen das Gesundheitsministerium stellen und zum Beispiel trotzdem sagen, junge Kinder brauchen eine Covid-Impfung, junge Kinder brauchen eine Masernimpfung. Also das sind Energien, auf die wir achten müssen, wenn es darum geht zu entscheiden, wie sieht die Zukunft der USA aus. Werden es noch vereinigte Staaten von Amerika sein oder kommen da Energien, die wir eigentlich nur aus 1850, 1851 kennen?
Wir wollen uns auch anschauen, wie Donald Trump auf die Welt wirkt. Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dieses Treffen von von der Leyen und Donald Trump, wo es darum ging, wie viel Zoll soll denn Europa abtreten in Zukunft. Es waren keine Verhandlungen, wie sie gemeint haben. Man könnte auch sagen, Donald Trump erpresst andere Länder und andere Wirtschaftsräume mit seiner Zollpolitik. Und wir sehen auch, wie Donald Trump die internationale Hilfe zurückfährt, wie er sich aus Impfprogrammen zurückzieht, wie er sich aus Umweltschutzmaßnahmen, Umweltschutzabkommen zurückzieht. Was bedeutet das für uns in Europa? Müssen wir bei der nächsten Pandemie, bei dem nächsten Konflikt, beim Klimawandel in Zukunft auf die USA verzichten?
Zum Teil tun wir das ja schon. Also diese Rechnungen haben wir zum Teil ganz praktisch gemacht. Zum Teil ziehen wir den Umkehrschluss. Also in Deutschland haben wir gerade die großen Debatten über die Größe und Wertigkeit der Entwicklungshilfe. Das ist die absolut falsch gerichtete Debatte. Wir haben sie schon gekürzt im Haushalt. Man könnte dann sagen, nein, nein, wir nehmen uns ein Beispiel an den Briten, die das zusammen mit dem Außenministerium verlegt haben. Aber das ist genau die falsche Reaktion. Und in der Tat ist es so, dass Donald Trump sich erstens mal irgendwo zurückziehen möchte von der internationalen Bühne, aber vor allen Dingen eben auch die internationale Bühne alleine lassen möchte. Und ich glaube, was jetzt deutlich wird in Summe, weil das so schnell geht, was passiert, wenn sich dann die USA zurückzieht, zurücknimmt oder gar konterkarierend in diesen Institutionen arbeitet, wie wir es im Übrigen in der UN sehen, dass wir dann darauf keine Antworten haben. Also es war auch für uns bequem irgendwo, das schleifen zu lassen, Amerika das machen zu lassen, das finanzieren zu lassen. Und jetzt tun sich da komplett neue Realitäten auf, derer wir auch nicht gewachsen sind. Wir drehen uns nicht gegenüber unseren Wählern um und sagen, hey, wir müssen übrigens, also im Gegenteil, wir müssen die Entwicklungshilfe hochdrehen, wenn wir umgekehrt keine Migrationskrise haben wollen. Afrika ist der jüngste Kontinent im Durchschnittsalter. Wenn dort bestimmte Prozesse nicht funktionieren, wenn dort Gesellschaften nicht gehebelt werden und kollektiv getragen werden, dann kommen die Chinesen und dann haben wir aber umgekehrt andere Probleme. Also wenn diese Großzusammenhänge gegenüber unseren Wählern auch nicht präsentiert werden, sondern das auch so ein Klein-Klein runtergebrochen wird, die Großzusammenhänge, die Welt ist komplex, das so zusammenzustellen, dass immer noch deutlich wird, dass wir jetzt eine neue und andere Verantwortung haben, da machen wir uns in Summe nicht ehrlich genug.
Werden wir es ohne USA schaffen, den Klimawandel zu stoppen?
Wir können sehr viel gemeinsam tun, zum Teil im Übrigen auch mit Partnern in den USA. Das war in der ersten Amtszeit auch schon so. Da haben sich 194 Entitäten, das waren Städte, das waren Gouverneure, das waren im Übrigen auch Unternehmen unter der Führung von meinem ehemaligen Chef Michael Bloomberg zusammengetan, um Amerika weiter so nah am 2%-Ziel zu halten wie möglich. Es hat funktioniert.
Das heißt, man versucht, Donald Trump zu umschiffen?
Ja, wir treffen uns hier in Wien über die nächsten 2 Tage für eine große Resilienzkonferenz mit Bürgermeistern, hauptsächlich aus Europa. Aber das folgt 2 Konferenzen in den USA, in Kalifornien und in Massachusetts im Übrigen, unter der wissenschaftlichen Förderung auch der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Also ganz global gesehen, es soll Konferenzen geben in Japan, in Hongkong, in Brasilien. Gerade war eine Konferenz in Kenia. Die Idee ist, wenn man dort viele neue Netzwerke, Innovationen motiviert, dann kann es eine gesamte Menschheitsleistung werden. Das muss man angehen, das muss man probieren. Alles andere ist ja menschenverachtend, aber es wird schwieriger. Und man würde meinen, dass besonders auch in der Logik des Wettkampfs mit China, China ist die Nummer 1 in der Produktion nachhaltiger Energien. Klar, auch unglaublich viele Kohlekraftwerke, aber hat verstanden, dass wenn man nicht in nachhaltige Energien investiert, auch das ganze Wirtschaftsmodell kollabiert. Diese Logik hat Donald Trump irgendwie noch nicht durchdrungen. Und es wird deutlich schwieriger, wenn in den USA jetzt wieder stark Kohle und fossile Energien subventioniert werden, wenn Nationalparks aufgebohrt werden sollen. All diese Dinge macht diese Herausforderung umso schwieriger.
Wenn ich das ganz grob so runterbrechen würde, dann würde ich sagen, die große Superpower der USA war, dass sie für die Schutzmacht der Demokratie standen, für demokratische Werte in der ganzen Welt. Wenn es irgendwo gebrannt hat, wusste man, da kommt die große Feuerwehr aus den USA und löscht diesen Brand. Und die Demokratie wird erst sterben, wenn die USA stirbt. Jetzt scheint es so, als würde das alles verloren gehen unter Trump. Was würden Sie denn sagen, wie nachhaltig ist die Zerstörung dieser Marke USA?
Die ist sehr nachhaltig. Also wir sehen es im Kleinen. Den USA bleiben die Touristen aus. Man sieht es in den Touristenzahlen. Es gab diverse Interviews mit Tourismusexperten. Ganz Kanada ist vollgepropft. Mit wem? Kanadiern, die es nicht über die Grenze schaffen. Es ist das Erste. Aber ganz grundsätzlich schwingt eben da auch mit, man kann sich nicht mehr, und das ist ja das, womit Donald Trump ständig spielt. Er meint ja, er habe mit dieser Willkür Zölle so, Zölle so, ach, das haben wir gerechnet, ach nein, das haben wir doch nicht gerechnet, ach nee, Brasilien, sie gehen mit Herrn Bolsonaro nicht gut um, so, jetzt müssen alle Amerikaner 50% mehr Zölle auf ihren Kaffee zahlen, ist mir egal. Also so dieses menschenverachtend Willkürliche, das ist ja etwas, womit er spielt, er würde sagen, das ist so seine diplomatische Strategie, aber tatsächlich ist es so, dass sie brauchen Glaubwürdigkeit und Follow-through und vor allen Dingen eben auch Vertrauen im internationalen System. Natürlich kommt dann darum, im besten Fall eine Rechtsstaatlichkeit, eine Struktur, Institutionen, die das alles halten. Aber das ist eben eine Fassung von Normübertretung. Und das ist das, was Donald Trump zur Kunst perfektioniert hat. Aber es schwächt natürlich die Kapazität Demokratie in allen Teilen, weil dann China sagt, naja gut, wir halten uns ja schon mal gar nicht mit diesem Quatsch auf, sondern wir setzen einfach bestimmte Dinge durch. Und ich erinnere mich noch an den chinesischen Vizepremier, der vor 2 Jahren in Davos sagte, naja gut, wenn hier alle internationalen multilateralen Institutionen verfallen, dann wie in so einer schlechten Kochsendung, dann machen Sie sich doch keine Sorgen, wir haben hier schon mal 22 andere Institutionen vorbereitet, also als würde er da ein Soufflé zur Schau stellen. Also die Verlagerung des Pendelschwungs, dass dann eine chinesisch geartete Weltordnung mit vielen Institutionen, das stimmt, es gibt viele multilaterale Institutionen, die Volksrepublik China finanziert, aber immer mit dem Blick, wie kann man das für die Interessen Chinas nutzen? Und die Tatsache, dass die USA noch nicht mal da mitmacht, also noch nicht mal dagegen hält, das hätte man ja vielleicht auch so sehen können, sondern sich komplett zurückzieht, hinterlässt eben für die Mitte ein unglaubliches Vakuum. Aber die Tatsache, dass Amerika abtritt und es nicht mehr in dieser Idee des Onkel Sams, wie Sie es beschrieben haben, schützend, also nicht nur also über die Militärpräsenz natürlich große Handelswege sichert, so stehen wir blank. Wir haben keine Strukturen, die diese Sicherheiten zusichern, die unsere Handelswege. Es ist immer noch die amerikanische Militärpräsenz im südchinesischen Meer, im asiatischen Raum, die Handelswege offen halten, die wir brauchen für vieles, was in Asien produziert wird, selbst wenn es nicht mehr in China produziert wird, weil viele Unternehmen China Plus One Strategies und andere Dinge gefahren haben. Und dennoch, das zu ersetzen, also der Wegfall Amerikas strukturell, aber eben auch in der Glaubwürdigkeit, der zersetzt uns eben auch nachhaltig, weil das gibt ganz klar, und ich weiß nicht, ob das Donald Trumps interner Plan ist, weil in Summe ist das eine Strategie, die die Kapazität der Volksrepublik China international verstärkt. Es macht die Angebote Chinas attraktiver, auf die gehen zum Teil auch Europäer stärker ein, und das macht es eben dann noch viel schwieriger, grundsätzliche Prinzipien, die wir vielleicht einst mal von den Amerikanern übernommen und gelernt haben, mit einer Glaubwürdigkeit durchzusetzen. Also das hallt alles ganz stark nach.
Also Europa hat nicht die Kapazitäten, dieses Vakuum, das Amerika hinterlässt, zu füllen oder nicht schnell zu füllen, und kann auch zum Beispiel nicht im Bereich der Sicherheit überhaupt aktiv werden, weil wir uns da einfach die Kapazitäten fehlen. Ein anderer Bereich, wo Europa stark nachhinkt, das haben wir in dem Podcast auch schon öfter besprochen, ist der Bereich der künstlichen Intelligenz, der Technologie. Europa hat nicht die großen Tech-Konzerne wie die USA. Und ich stelle mir jetzt die Frage, was bedeutet diese Technologieführerschaft der USA unter einem neuen System, das Trump da gerade aufsetzt, für uns als Europa? Also könnte es sein, dass die großen Tech-Riesen, wie Sie vorher gesagt haben, die Tech-Oligarchen, die Sie irgendwo schon einmal irgendwo an der Spitze sehen, die internationale Politik der USA mitbestimmen, dass sie mitregieren?
Das tun sie zum Teil schon. Also der gläserne Bürger, also Doge 2.0, wenn man das so möchte, das funktioniert nur, indem sie Peter Thiel Palantirs 113 Millionen Dollar Aufträge verteilen. Also die haben sie schon. Also Alex Karp würde sagen, hat Peter Thiel nicht mehr viel mitzureden. Aber in der Logik ist das natürlich so. Ja, also Doge war und Elon Musk war der Aufreger. Aber was dann im Leisen passiert, das ist schon so. Da wird Keystroke-Kapazitäten werden da ausgerollt. Also jeder amerikanische Bürokrat wird auch überprüft. Warum sollte das hier nicht auch? Also wenn er überall seinen Daumen mit an die Waage legt, wir haben über die letzten 48 Stunden gesehen, und das war klar, dass das kommen würde, wie stark er nochmal darauf pocht, dass die regulatorischen Maßnahmen, die die Europäische Union im Übrigen mit einer sehr ausgefeilten und schwierigen und sehr detailfokussierten Verhandlung durchgesetzt, also die großen drei Regularienpakete, um Technologie im europäischen Raum zu regulieren und da auch Schutz zu liefern gegenüber Europäern und deren Datensätze. Und Privacy Shield wird lange schon mit den Amerikanern debattiert. Aber auch da, dass Donald Trump das immer aufbrechen wollen würde im Sinne von kommerziellen Interessen der USA. Aber dann nochmal, wenn man sich anschaut, was ist denn Bestandteil der KI-Richtlinie, dass die KI komplett unreguliert sein darf, eben solange sie nichts Negatives über Donald Trump sagt.
Solange sie nicht woke ist.
Genau, auch das ist ja schon eine totale Übergriffigkeit. Also wir sind zumindest im europäischen Kontext noch nicht gewillt. Und da würde ich mir wünschen, wir würden viel mehr strategische Planungsspiele machen. Wir würden viel mehr wirklich auch auf Risiko arbeiten innerhalb unserer eigenen Bürokratien, um diese Themen einmal auszureizen. Ich glaube, wir sind schlecht, auch in unserer Verhandlungstaktik im Übrigen, wer, wann, wie, mit wem, zu welchen Bereichen spricht, welchen Einfluss man auch auf amerikanische Technologieunternehmen kann. Das haben wir im Amerikanischen würde man es nennen, wir brauchen eine Economic Statecraft. Also wir brauchen intern auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, vielleicht würde sowas ein nationaler Sicherheitsrat in Deutschland leisten können oder eben wirklich tatsächlich, wenn wir einen europäischen Auswärtigen Dienst hätten, also wir haben den, der müsste aber solche Dinge einmal durchspielen können, ausreizen können bis zum Letzten, um zu gucken, wo sind unsere Schwachstellen, wo sind wir angreifbar und auf welche Art und Weise sind wir wann angreifbar, um dann in einem, der Franzose nennt das L'arrière-plan, einmal zurückgeplant uns so ausrichten, dass wir, und Sie haben es angesprochen, viele Dinge werden wir nicht mehr ein- oder abholen können, weil wir da einfach lange, lange auch industrielle Entwicklungen verschlafen haben oder sie nicht haben umsetzen können. Gaia X, ne, die wahnsinnig tolle Idee, uns da in der Cloud europäisch unabhängig zu machen. Ja, das klappte dann nur jedenfalls technisch und physisch als Microsoft-Einstieg. Also wir haben da Dinge einfach nicht gesehen, verschlafen, unsere Forscher und Forscherinnen abwandern lassen in die USA, andere Dinge mehr.
Kommen die wieder zurück?
Das ist ein anderes Thema. Also, naja, sie könnten, und ich glaube, das ist der grundsätzliche Punkt, wir müssen innerhalb Europas mehr auf vergemeinschaftetes Risiko gehen. Und da wäre zum Beispiel, ne, wenn wir Nanotechnologie-Laboratorien bauen, die finanziert sind von privatem Kapital, was aus einem neuen europäischen Kapitalmarkt entspringt, von Staatsfinanzierungen, Mischungen französisch, deutscher, italienischer Art, die dann mithalten können mit dem Nanotechnologie-Institut an der Massachusetts Institute of Technology. Sowas Wahnsinniges habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und ich habe das nur im Rohbau gesehen. Dann wäre das was anderes. Aber die Art und Weise, das aufzuholen und dort Forschung zu machen, da müssten wir gemeinsam finanziert Risiko füreinander, auch Glaubwürdigkeit im Übrigen, in die Hand nehmen, zu sagen, wir vertrauen einander tatsächlich. Und ich glaube, dafür gibt es Methoden, dafür gibt es auch die Projects of Common European Interest, das sind so Methoden, die gibt es, diese Tools gibt es, die müssten wir nur viel stärker, noch viel aktiver mit Leben füllen und vor allen Dingen auch eine wirklich risikofokussierte Planung in großen strategischen Bereichen zu machen, um tatsächlich wirtschaftssicher zu werden und uns auf aller Ebene zu beschützen, aber vor allen Dingen eben auch aktiv zu machen in diesen Bereichen.
Ein ganz plakatives Beispiel, wie abhängig und wie bedrohlich diese Abhängigkeit von den USA ist, ist die F-35, dieser Kampfjet. Europäische Länder haben diesen Kampfjet gekauft, fliegen damit Abwehreinsätze, was auch immer. Und jetzt stellt sich heraus, der muss aber ständig abgedatet werden. Also zumindest für die Software. Breite Öffentlichkeit stellt sich das heraus jetzt. Die Militärs haben es hoffentlich schon früher gewusst. Und wenn diese Updates nicht kommen, wenn die Daten aus den USA nicht geliefert werden, dann könnte diese Maschine auch kampfunfähig gemacht werden. Mit einem Schlag. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel, wie stark die USA theoretisch eingreifen könnten in unseren eigenen Sicherheitsbereich. Ein anderes Beispiel ist, dass wir alle soziale Netzwerke nutzen, die in den USA entsprungen sind. Wir nutzen Cloud-Anbieter, die in den USA sitzen, und wir nutzen jetzt auch KI, die in den USA entwickelt wird. Halten Sie es für möglich, dass diese IT-Firmen unter Donald Trump tatsächlich eines Tages als eine Art Waffe, als Instrument eingesetzt werden könnten, um bei uns Schaden anzurichten, wenn wir nicht spuren?
Ich glaube, es ist zumindest so real, dass man diese Dinge eben nicht nur am Reißbrett, sondern eben auch in strategischen Übungen, wie man das in klassischen Militärübungen machen würde, einmal ausspielt. Oder vielleicht nicht nur einmal, sondern ständig ausspielt und dann schaut, was kann man für Substitutionen leisten, wie kann man das anders denken und wo muss man dringend auf verschiedene Art und Weise eben auch, wie ich es eben schon sagte, kapitalstark nachsteuern. Also ich glaube, die größte Sorge bei dem F-35 war, dass es in der Tat so eine Art Killswitch gäbe, und dann sagten viele, nein, ist es eben viel banaler, es sind diese Software-Updates. Aber ich glaube, das ist einfach schon eine Geschichte. Ich meine, wir sind an vielen Themen jetzt dran. Also zum Beispiel eben auch beim Ausbau und beim rapiden Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie und bei einer, und das ist noch viel wichtiger, tatsächlich die Kompatibilität dieser Systeme untereinander und intereuropäisch zu leisten. Und das ist enorm wichtig und das wird jetzt auch in der Tat beschleunigt. Ich glaube, noch viel wichtiger ist, also einerseits eben das auf dieser Ebene durchzuspielen, aber dann immer auch unsere Wähler und Wählerinnen mitzunehmen. All diese Dinge, auch diese Neuprozesse, das kostet Geld, das wird anders irgendwo fehlen. Irgendwie, und im deutschen Kontext war das die Botschaft, die Friedrich Merz in den Wahlkampf getragen hat. Wir sind schon mittendrin, wir müssen außen- und innenpolitisch nachsteuern. Jetzt wird innenpolitisch nicht schnell genug nachgesteuert, eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt, für die eine Bundesrepublik dann nach vorne getragen, für die Welt von morgen gut positioniert ist. Das muss ganz schnell kommen. Das kann aber, und das wissen wir nur, eigentlich im europäischen Kontext kommen. Das bedeutet für alle Teile der Europäischen Union, wir müssen in vielen Bereichen leistungsfähiger werden. Aber das muss eben auch unseren Wählern klar gemacht werden, sodass zum Beispiel auch da eine politische Mitte hält, die sowas konsensgetragen trägt und nicht ein ganz großer Teil entweder rechts oder links ausschert und sagt, ach nö, mit uns nicht, weil dann haben wir eben, wie gesagt, eine beschleunigte Problematik zu Hause, die diese Schritte überhaupt nicht mehr ermöglichen würde. Und die Tatsache, dass das für viele eine Option ist, also im Englischen nur sagen, digging your heels in, also einfach zu sagen, stopp, das ist mir zu viel Veränderung auf einmal, das ist schwierig. Und das ist eben gerade die hohe Kunst für den politischen Raum, das einzusteuern. Aber eben auch nicht nur für den politischen Raum, sondern, glaube ich, auch für alle sozialen und gesellschaftlichen Akteure, diese Dringlichkeit auf eine positive Art und Weise, auf eine Art und Weise, wo wir dann in Aktionismus kommen und nicht in Angst und Schrecken und wie die Kaninchen vor der Schlange. Das ist jetzt, glaube ich, gerade die große Frage der Stunde, wie man das macht und wie man es so macht, dass man in der Tat immer die Bevölkerung mitnimmt und sie aktiv werden lässt an der Steuerung ihres eigenen Schicksals.
Wie bedrohlich dieses Szenario, Trump könnte Europa gefährlich werden, ist, hat man auch gesehen, dass er zumindest mal für ein paar Wochen lang darüber fantasiert hat, dass er Grönland einnehmen möchte. Jetzt ist er mittlerweile bereit, das Militär gegen Amerikaner selbst einzusetzen. Und kürzlich hat er gesagt, dass er mit der Bezeichnung des Verteidigungsministeriums nicht mehr zufrieden ist, weil er fragt sich, warum denn der Fokus auf Verteidigung gesetzt wird. Sollte das nicht Angriffsministerium heißen? Ich paraphrasiere jetzt hier wahrscheinlich. Aber das hat mir schon zum Nachdenken gegeben und hat mich auch gruseln lassen. Was ist denn, wenn Europa und andere verbündete Länder der USA die USA nicht mehr als Verbündeten und als Schutzmacht und als Good Guy wahrnehmen können und auch nicht mehr auf deren Unterstützung vertrauen können? Heißt das, die USA verwandeln sich unter Trump von einer Schutzmacht, von einer Supermacht zu einer Art Bösewicht?
Ich glaube, da schwingt schon vieles mit, weil eben das Innenpolitische diese unglaublichen außenpolitischen Auswirkungen haben. Also das Grundsätzliche ist eben das, was wir eingangs besprachen, immer dieses Krisentheater zu füttern. Wir denken, die Amtsantrittsrede in der ersten Amtszeit, da ging es ums amerikanische Gemetzel. Das suchten dann alle verzweifelt in ihren Städten. Und so ist das eben mit dieser Grönland- oder Panama-Kanal-Ankündigung auch. Also Chancen einerseits, aber Krisenbewältigung oder so merkwürdige Auslegungen von Realitäten oder wir denken daran, als der südafrikanische Staatschef eingeladen wurde und dem eine ganz andere Realität seiner eigenen Verhältnisse zu Hause vorgeführt wurde, worüber er eigentlich entscheidet. Also es geht immer eine ganz enorme Gefahr aus von diesem Krisentheater, was Donald Trump weiter nach vorne spielen muss, um bestimmte Dinge zu Hause weiter zu motivieren. Ich glaube, das ist in der Tat ganz gefährlich. Aber da sind auch andere Ambitionen. Also wir erinnern an die Pressekonferenz mit Zelensky, wo er immer sagte, ja, Biden habe den ganz großen Fehler gemacht. Und das wurde immer impliziert, aber es wurde dann total deutlich über den 100 Milliarden Dollar Deal, dass Biden nicht die Waffen verkauft hat. Er hätte sie doch verkaufen sollen, anstatt sie einfach der Macht zu geben, die die Russen von Europa fernhält. Das hat ja schon alles gezeigt, dass er nicht versteht, worum es tatsächlich geht. Und die Aussagen, und das muss man ja Melania Trump vielleicht hoch anrechnen. In dem Brief, den sie an Wladimir Putin geschrieben hat, ist der letzte Satz, da muss ich auch paraphrasieren, aber sowas, you have the power to do it. Es ging um die Kinder. Und ich meine, die Amerikaner haben bislang immer die Arbeit des Yale Labs bezahlt, die Satellitenforschung zu machen, um die ukrainischen Kinder auf russischem Territorium aufzuspüren. Das war fast das Erste, was Donald Trump abgestellt hat. Oder die offensiven Cyberangriffe auf die Russische Föderation, auch das ist abgestellt worden. Da wird eine Zerstreuung eines Weltbilds deutlich, was in der Tat vielleicht darauf hinweisen könnte, dass er sieht sich eher in der Gruppe, wir erinnern uns, dass er mit Kim Jong-un Liebesbriefe geschrieben hat, die er tatsächlich so bezeichnet hat. Also so diese Gruppe der starken Männer, das beeinflusst und interessiert ihn mehr. Genau, interessiert ihn mehr als, obwohl, ich glaube, wichtiger ist nochmal darüber nachzudenken, was ist der Post-Trump-Plan? Mhm. In den amerikanischen Medien wird in den letzten paar Wochen sehr stark über seinen Gesundheitsstatus spekuliert. Es wird sehr deutlich, dass J.D. Vance besonders in der ideationellen Positionierung, wir haben über die Claremont-Rede gesprochen und anderswo sehr viel stärker auftritt. J.D. Vance ist der, der nach Grönland fährt im Übrigen und dort Hunderennen abnehmen möchte.
Ist J.D. Vance der Nachfolger?
Muss nicht sein, kann aber sein.
Aber was also, ist dann dieses Post-Trump-Szenario, das Sie ansprechen?
Ich glaube, aber das Post-Trump-Szenario ist, glaube ich, dass da sehr viel schlauere, sehr viel gefährlichere Personen im direkten Umfeld von Trump sind, die sehr viel strategischer, sehr viel menschenverachtender, noch so sehr viel kälter arbeiten und denken. Also J.D. Vance hat sich auch dafür einnehmen lassen. Die Strategen sind wiederum andere. Stephen Miller ist einer mit Sicherheit der Kopf des Ganzen. Jemand, der das alles noch sehr stark in geopolitische Termini fassen kann, ist jemand wie Eldridge Colby, der dann die amerikanischen nationalen Interessen sehr elegant neu formulieren kann, die dann auf China ausgerichtet sind, aber wo dann auch danach die Argumente zerfallen, weil man würde meinen, wenn man Russland zurückdrängt und in Schach hält, dann würde das auch China chinesische Ambitionen gegenüber Taiwan kleiner halten. Also da passen bestimmte Teile nicht zusammen, aber das sind Menschen, die neue nationale Ambitionen clever ausdrücken können, staatsmännisch wirken. Die Claremont-Institut-Rede hielt er J.D. Vance in der Annahme des Statesmanship-Preises. Also da wird J.D. Vance schon vorab als großer Staatsmann deklariert. Es kann sehr wohl J.D. Vance sein, aber es müsste nicht J.D. Vance sein, wenn er zumindest diesen operativen Stab hinter sich hätte. Und ich glaube, der Stab insgesamt und der gut finanziert ist von zum Beispiel den Tech-Millionären, aber anderen eben auch großen Zusammenschlüssen von konservativen Organisationen, die überall Geld zusammenholen. Auch das eine Achillesferse, die der oberste Gerichtshof unter Obama im Übrigen den Vereinigten Staaten beschert hat. Da kann vieles noch passieren, aber es scheint in der Tat so, dass das in der Tat eine reale Option ist. Und auch auf diese Diktatorenriege in irgendeiner Art und Weise sind wir tatsächlich nicht vorbereitet. Also das sind die Spiele, die Donald Trump jetzt treibt.
Denken Sie, der nächste Präsident der USA oder die nächste Präsidentin ist jemand, der, das sage ich jetzt auch zugespitzt, installiert wird von diesen Strategen und Strateginnen im Hintergrund? Oder wird es noch so etwas geben wie eine Grassroots-Bewegung, jemand, der von unten nach oben kommt?
Also, wenn ich mir anschaue, welche Menschen sich jetzt auf Seiten der Demokratischen Partei organisieren, wie sie es tun, wie sie über Machtoptionen nachdenken, wie sie sehr schnell lernen, im Übrigen mit Bildsprache zu arbeiten. Also ich denke jetzt speziell an den Gouverneur von Kalifornien, der nicht unkontrovers ist im Übrigen innerhalb der Demokratischen Partei. Aber ich glaube, die Demokraten haben inzwischen verstanden, dass diese Spaltereien nicht mehr funktionieren. Da muss eine Partei zusammenstehen. Die eigentliche Frage ist, gibt es das System dann noch, was die Demokraten wirklich an die Macht bringen könnte? Und dafür braucht es in der Tat die amerikanische Straße. Und meine Harvard-Kollegen, also Dan Sibler zumindest, ist ein Harvard-Kollege von mir, und Lucan Way und Steve Levitsky haben gerade vor Mai ein schönes Stück geschrieben in der New York Times. So, wann werden wir eigentlich wissen, wann unsere Demokratie verloren ist? Und sie machen es an einem Punkt messbar, wenn die Kosten des Widerstands untragbar hoch werden. Und das ist eben die Idee der Militarisierung der Großstädte, weil da käme der Widerstand her. Das wollte Donald Trump schon während der Black Lives Matter Zeit. Mark Milley hat ihn daran gehindert. Und ne, dieser schöne Spruch von Donald Trump immer, ich bin euer Racheengel. Also das war der erste, an dem er sich rächen wollte. John Bolton haben wir über die letzten paar Wochen gesehen. Also dass er versucht hat, immer überall diese Angst jetzt einzuflößen. Er hat gemerkt, er muss es schnell machen. Die Uhr tickt immer rückwärts für Donald Trump. Und das ist jetzt die Probe aufs Exempel. Lässt sich die amerikanische Straße über die No Kings Day hinaus und über die Großdemonstrationen, die wir schon hatten, motivieren und dieses Risiko, was Donald Trump absichtlich anspitzt und nach oben setzt, dieses Risiko in der Tat noch einzugehen. Denn wenn das stimmt, was die amerikanische Geschichte uns lehrt, dann ist das möglich, dann ist das quintessentiell Teil des Amerikanerseins, also dieses grundsätzliche Verständnis. Und es ist jetzt genau die Frage, ist das demokratische Rückgrat oder ne, das demokratische Selbstverständnis, was uns vor 250 Jahren die Amerikaner gegeben haben, ist das in den USA noch so präsent, dass dieser Druck kommen kann? Ich wünsche es mir. Ich sehe verschiedene Bewegungen, die kommen. Ich hoffe, es reicht in Summe, denn es ist wahr, die Demokraten haben lange, lange und auch andere Teile der Bewegung haben lange, lange viel verschlafen, beziehungsweise haben sich Strukturen klauen lassen und umdrehen lassen, wie wir es schon besprochen haben. Es ist eine ganz brandgefährliche Zeit und das muss jetzt passieren, denn jetzt könnte besonders eben in diesem Moment der Wahlrechtsveränderung, Briefwahl soll weg, tatsächlich sollen die Rechte von bestimmten Minderheiten anders zugeschnitten werden, die sich ausweisen müssen, darunter im Übrigen auch Frauen. Es wird immer wieder von J.D. Vance und Pete Hegseth gesagt, es sollte auch ein Familienwahlrecht geben, Frauen sollten gar nicht wählen. Also da schwingen ganz viele Dinge mit. Die Errungenschaften sind, die Amerikaner sich über Jahrhunderte erkämpft haben, wenn sie verstehen, wie dringlich der Kampf ist, um das zu beschützen und zurückzuholen, dann muss ich immer noch optimistisch sein gegenüber meinem zweiten Heimatland.
Bleibt zu hoffen, dass die USA ihre Demokratie zurückgewinnen kann und erkämpfen kann. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Klüber-Eschbruck.
Sehr, sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann unterstützen Sie gerne den Standard, am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Sie wollen, dass dieser Podcast und diese Folge von noch mehr Menschen gehört wird, dann teilen Sie am besten die Folge auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.